aneinander vorbeikommen, ja. Ich freue mich, wieder da sein zu dürfen. Aber wisst ihr, was mich total traurig macht? Ich war in den letzten anderthalb Jahren so oft hier, wie, glaube ich, die letzten 15 Jahre vorher nicht. Außer zu Meetings dann vielleicht noch. Und ich kenne euch eigentlich nur maskiert. Und da wünsche ich mir bald eine Änderung, dass ich diejenigen, die ich nicht kenne, einfach auch mal so Auge in Auge kennenlernen darf. Ja, also das schmerzt mich immer noch. Und ja, wir haben, um das da noch kurz anzuschließen, wir haben jetzt ab morgen starten wir bei uns in der Gemeinde in Geislingen so Fasten- und Gebetstage bis zur Bundestagswahl. Das ist auch 26.09. Ihr geht zum Worship-Abend und schließt damit im Prinzip einfach auch das ab. Aber ich denke, wir brauchen da Gebet. Und da beten wir für eben die, die neu anfangen, Azubis, Schüler, Schulanfang, all das, was mit zusammenhängt. Weil das ist ja nicht nur mit morgen getan und eben auch für all das, was Bundestagswahl mit sich bringt. Wir konnten in der Zeitung ja schon lesen, immer mehr nutzen die Briefwahl, also die Entscheidungen sind gefallen, fallen jetzt. Lass uns dafür beten, das können wir tun. Da möchte ich uns echt Mut machen, auch diejenigen, die im Livestream mit dabei sind, lasst uns das tun. Heute Morgen habe ich ein Thema mitgebracht, auf den Knien eine andere Perspektive. Und vielleicht machen wir dann gleich das Licht aus und ich möchte einsteigen. Da habe ich so drüber geschrieben, Gott anbeten, wie und warum. Und einsteigen möchte ich mit einer Geschichte, also einer tatsächlichen Geschichte. Sie handelt von einem renommierten Kunstkritiker, der eines Tages in der London National Gallery stand, vor einem Werk von Filippino Lippi. Und es ist ein Gemälde aus dem 15. Jahrhundert und das hat ihn irritiert. Da war er kein Einzelfall. Und ihr seht jetzt das Bild ohne den Titel und da ist abgebildet Maria, Jesus als Baby auf ihrem Schoß, dann der heilige Dominik und der heilige Hieronymus, die daneben knien. Und es gab keinen Zweifel über die Jahrhunderte an der Kunstfertigkeit von Lippi, dem Einsatz der Farben, Kombination von dem Bild und die einzigen Dinge, die auffielen, die Proportionen schienen nicht zu stimmen. Die Hügel im Hintergrund wirken übertrieben groß, schienen förmlich aus dem Rahmen zu fallen. Das haben Kunstkritiker auch immer wieder bestätigt. Und die knienden Heiligen sahen irgendwie unbeholfen aus. Und wie ich schon sagte, der Kunstkritiker Robert Cumming war nicht der Erste, dem das auffiel. Und er hat aber auch in seinen Veröffentlichungen vorher immer wieder Lippi für seine schlechte perspektivische Darstellung kritisiert. Aber als er jetzt wieder vor diesem Bild stand, vor einigen Jahren in der London National Gallery, kam ein Gedanke in sein Herz und er hat sich vor dem Bild hingekniet. Ja? Und plötzlich sah er, also müssen wir uns vorstellen, das Bild ist natürlich wesentlich größer, das gibt es hier nicht her. Und plötzlich hat er erkannt, aus der Perspektive heraus stimmen die Perspektiven. Warum? Weil dieses Bild von Lippi nicht gemalt wurde für eine Galerie, in der es ausgestellt wird, sondern für eine Kirche. Und das hat ihn total aufgewühlt. Und für uns, denke ich, ist heute eben auch ein Bild dafür, so wie der kniende Robert Cummings entdeckt hat, welche Schönheit da drin steckt und welche filigrane Arbeit, dass es dann eigentlich nichts mehr zu kritisieren gab an diesem Werk, wenn man die richtige Perspektive hatte, möchte ich uns einfach ermutigen, dass wir mitnehmen, auch für uns, in unserem Leben, ist es entscheidend, in vielen Situationen, welche Perspektive wir einnehmen. Und ob wir offen dafür sind, unsere Perspektive zu ändern. Wenn ihr bis hierher gefolgt seid, habt ihr schon genug mitgenommen, könnt ihr zusammenklappen, gedanklich abschalten, nehmt das mit. Ich muss gestehen, es ist keine Premiere heute, aber als ich diese Geschichte gelesen habe und das Bild gesehen habe, habe ich an die Gemeinde in Albershausen gedacht. Wisst ihr warum? Die Älteren unter euch. Ja? Wisst ihr, was da war? So ein ähnliches Bild. Und ich wusste da noch gar nicht, dass ich hier eingeladen werde in den folgenden Monaten wieder. Aber da war sofort der Gedanke, das möchte ich mitnehmen für euch als Gemeinde. Und ihr bewegt unglaublich viele Dinge. Und Gott segnet euch und es möge er weiter tun. Aber den Mut, den ihr auch brauchen werdet, ob ihr persönlich, ich kenne eure Situation nicht, oder auch als Gemeinde, Dingen begegnet, die für euch große Herausforderungen sind, die ihr für euch persönlich vielleicht gar nicht als machbar betrachtet, erinnert euch an dieses Bild. Und dass die Perspektive, wenn ich auf die Knie gehe oder eben in der Situation auch vielleicht vollkommen anders handle, als ich es vorher gewohnt war, dass es etwas verändert in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, weil wir einen allmächtigen Gott haben. Amen. Gott anbeten bringt Segen. Ja, wenigstens die Worshipper sind dabei. Amen. Ich möchte ein paar Verse lesen aus Psalm 84, ab Vers 9. Du allmächtiger Gott, Herr, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, vernimm meine Bitte. Gott hilft dem König, der uns beschützt. Steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt. Herr, ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Herr, du allmächtiger Gott, glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt. Was für gewaltige Worte, was für ein Zuspruch. Nichts auf der Welt ist vergleichbar mit dem, wenn wir Gott anbeten. Wenn wir sagen, ja, wir gehen in deine Gegenwart. Wir machen uns auf den Weg, so wie heute Morgen. Ja, dass es nicht einfach nur Routine ist, sondern es ist ein Privileg, dass wir uns aufmachen können, dass wir da sein können, dass wir Gott begegnen können, dass wir andere sehen und wahrnehmen, hören voneinander, uns mitteilen können, was Gott getan hat, ob in der zurückgelaufenen Woche oder eben während der Auszeit, dass wir die Momente haben, wir kommen zusammen und dadurch geben wir Gott Ehre. Dadurch beten wir ihn an. Es ist nicht einfach nur Smalltalk, den wir miteinander haben, wenn wir gemeinsam einfach uns treffen, wenn wir in Gottes Haus kommen. Gott anbeten bringt Segen. Du gibst etwas und du nimmst einfach auch etwas mit. Du wirst beschenkt. Und das ist eben auch der Unterschied. Wir sind so dankbar für Livestream und Online-Sein. Aber das ersetzt nicht live und in Farbe. Es ersetzt es nicht. Es ist gut, dass wir das haben können, dass so viele Menschen Kirche, Gott, Glauben neu entdeckt haben in den vergangenen über anderthalb Jahren. Dafür bin ich total dankbar, weil wesentlich mehr Menschen Gottesdienste besucht haben, als vorher in Präsenz da waren. Aber wir brauchen auch die Perspektive, dass wir sehen, wie viele sagen tatsächlich, ein Tag in den Vorhöfen deines Hauses ist mehr als tausend andere. Mir selbst stellt sich da die Frage, lebe ich das genau so? Mit dieser Leidenschaft? Heute müssen wir vielleicht den Satz auch anders formulieren, um es verständlicher zu machen. Herr, ein einziger Tag in deinem Haus, im Gottesdienst, in der Gemeinschaft mit den anderen, die mit mir unterwegs sind, die ich kennen darf. Es gibt ja viel mehr, die wir nicht kennen, aber es ist so wertvoll, dass wir Menschen kennen dürfen, einander kennen dürfen, wo wir miteinander unterwegs sind. Als ein Tag an unserem Traumstand. Oder lieber würde ich im Putzteam in der Kirche mit dabei sein als VIP-Gast bei der Oscar-Verleihung. Ah nee, da müssen wir doch noch mal kurz überlegen. Ha? Gott anbeten bringt Segen. Der zweite Gedanke ist, es geht darum, nur Gott anzubeten. Und das ist ein herausfordernder Punkt. Wir, natürlich diejenigen, die schon länger als Christen unterwegs sind, die sagen, ja, ist ja nichts Neues, wissen wir ja. Die Frage ist, ob wir es tun. Beten wir Gott an durch das, wie wir unser Leben leben? Oder ist Ausdruck unserer Anbetung bei bestimmten Veranstaltungen dabei zu sein? Und dann ist es okay. Jemand hat mal folgenden Satz formuliert: Man wird wie das, was man anbetet. Also natürlich ist es heute nicht mehr so, wie das früher war. Wir haben ja in der Bibel die Geschichten, ich komme nachher auch noch mal auf eine in den Königen und anderen Büchern in dem Alten Testament, also in dem vorderen Teil in der Bibel, wo wir lesen, da war Gott schon wichtig, aber da waren immer noch, man nannte das damals Götzen, Figuren hier, Figuren da, ja, die wurden bei Heiraten dann nochmal so geschwind versteckt und doch noch mitgenommen, obwohl man eigentlich schon erlebt hatte, dass Gott tatsächlich Realität ist. Heute sieht es ja ein bisschen anders aus. Aber es geht schon darum, dass in dem, wie wir leben, deutlich wird, was wir tatsächlich anbeten, auch wenn wir einen anderen Begriff dafür vielleicht verwenden würden. Das drückt sich eben aus, welche Götzen wir verehren. Wir nennen es nicht so, da haben wir nichts damit zu tun. Ja, aber wenn wir unsere Planungen durchgehen, wie viel Zeit investieren wir im Verhältnis in andere Dinge? Ich weiß, da gibt es Dinge, die müssen wir einfach tun, da können wir nicht drüber diskutieren. Es geht einfach um die Dinge, die wir frei verfügbar haben. Wie füllen wir das? Was tun wir da, was aus uns die Menschen macht, die wir sind? Und das ist eben auch das, was Gott uns zuspricht. Wir können deswegen etwas ändern. Und im Neuen Testament wird uns in Römer, macht uns in dem Brief an die Römer, macht Paulus deutlich, es gibt keine Entschuldigung. Jeder weiß, jeder hat in sich etwas, dass er weiß, es gibt etwas Höheres als ihn selber. Es gibt etwas und das ist das, wonach Menschen auf der Suche sind und es unterschiedlich füllen. Römer Kapitel 1, Vers 19 und 20. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe gesehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Menschlich neigen wir doch dazu, es gibt immer Gründe, warum etwas nicht so ist, wie es sein soll, oder? Und oft fangen wir bei uns als Letztes an, oder? Da fallen uns viele andere Dinge ein und Personen ein, die jetzt einmal vielleicht Verantwortung dafür haben, dass es nicht so lief, wie es lief. Ja, das mag zum Teil sicherlich so sein. Fakt ist, unser Wissen über Gott ist immer nur ein Ausschnitt von dem, was wir bisher erfahren haben, gehört haben. Aber der Himmel, sagt Psalm 19, Vers 2, verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Das ist doch, wenn wir rausgehen, wenn wir das sehen, die Dinge, die so Saat und Ernte, alles das, was wir irgendwo, mit dem wir uns versorgen, das passiert in Automatismen, die wir gar nicht steuern können. Wir merken ja nur, wenn es aus den Fugen gerät, wenn die Zahnräder mal nicht so ineinander greifen. Aber darüber steht trotzdem dieser Zuspruch Gottes, seitdem die Erde mal komplett überschwemmt war. Ja, es war auch eine Klimakatastrophe. aber die konnten das damals nicht per Messenger irgendwie weitergeben, was da passiert ist. Aber das war auch eine große Katastrophe. Aber seit diesem Zeitpunkt sehen wir den Regenbogen. Und er steht dafür, dass Gott sagt, nie wieder wird es so passieren. Und der Zuspruch, der damit verbunden ist, ich bin bei euch. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Egal was passiert, ich habe einen Plan, ich habe eine Zukunft. Lass uns diesen Gott anbeten. In Römer beschreibt Paulus einfach das, wie wir es heute auch erleben. Stattdessen verehrten sie das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Und deshalb schreibt Paulus weiter, hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen. Was beschreibt Paulus da? Er beschreibt genau das, dass Gott dem Menschen seine Gedanken, seinen Willen nicht aufzwingt, sondern dass die Basis diese freiwillige Beziehung ist, wo der Mensch sagt, ja, ich möchte meinen Schöpfer wahrnehmen. Ich möchte ihn anbeten. Ich erkenne, dass da tatsächlich Dinge passieren in meinem Leben und in der Welt um mich herum, die ich nicht beeinflussen kann, aber da passieren Dinge, die auch gut sind. Und wo ich weiß, ich bin beschützt. Es ist nicht selbstverständlich. Ich war gestern noch kurz mit dem Auto unterwegs, dann nimmt mir einer die Vorfahrt. Ich konnte gerade noch bremsen, ja. Bremsen, Huben, allem und so weiter, einfach so Automatismen und Gegenverkehr kam auch keiner. Da können wir sagen, boah, Glück gehabt. Ne, danke Herr. Danke Gott, du mein Schöpfer, dass du mein Schutz warst in dieser Situation. Es ist für mich nicht selbstverständlich. Gott gewährt jedem Menschen, dass wir unsere eigenen Wege gehen können. Aber ein Leben ohne Gott zu anbeten, beschreibt uns dieses Buch, wenn wir so durcharbeiten, ist letzten Endes sinnlos, weil es nicht an das Ziel führt, an das Gott uns eigentlich bringen möchte und wofür er alles unternimmt, wo er den Weg frei gemacht hat. Römer 1, Vers 28, Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Darum überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Je weniger Gott geehrt wird, wissen wir deshalb, desto stärker ist der gesellschaftliche Sittenverfall. Verschieben sich die Werte. Wir leben in einer Zeit, wo wir seit vielen Jahren über viele Werte reden. Ich frage mich da immer, sollen die vom Himmel fallen? Wenn sie nicht gelebt werden und wenn der Einzelne nicht an eine Quelle angedockt ist, wo diese Werte herkommen, dann ist vieles wertlos. Wenn du die richtige Perspektive nicht verlieren willst, halte deine Augen fest auf Jesus gerichtet. Verehre den Schöpfer und diene ihm. Ihr wisst, so ein Tag, ne? Ist besser als 1000 Tage, Punkt, Punkt, Punkt. Lass uns das aufnehmen. Der dritte Gedanke, bete dafür, dass Gott wieder angebetet wird. Bete dafür, dass Gott wieder angebetet wird. Die Frucht von unrechtem menschlichen Handeln, man nennt es Ungerechtigkeit, oder? Das Ziel Gottes ist Gerechtigkeit. Das zieht sich durch die Bibel vom Anfang bis zum Ende. Und wir neigen dazu, so zu leben, als ob das nicht auf uns zukommen würde. Aber es kommt. Es kommt tatsächlich und es ist nicht beliebig, wie du und ich leben. Das Gesetz von Ursache und Wirkung wird uns beschrieben, Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und in den, ich habe bei uns in der Gemeinde in den vergangenen an zwei Sonntagen so eine Miniserie gemacht, einfach auch über unser Verhältnis zur Schöpfung und so weiter. Es kamen ja viele Punkte auf, auch während dieser Pandemie. Und da hat einer, dessen Schriftsatz ich gelesen habe, er hat gesagt, warum sprechen wir eigentlich von einer Krise im Zusammenhang mit dieser Pandemie? Würde der Begriff Plage nicht vielleicht besser passen? Und würde das, was vielleicht auch Gott uns damit sagen möchte, unter diesem Begriff viel besser eingeordnet sein? Natürlich Plagen, oh, das war Ägypten, ja. Das kennen wir aus genügend Hollywood-Filmen, wie das war. Nee, absolut nicht. Lass das etwas auf uns wirken, weil Galater 6, Vers 7, den ich gerade gelesen habe, ist doch eigentlich ein Text, da würden diejenigen, die schon länger die Bibel lesen und studieren, die sagen, oh, das gehört eher ins Alte Testament, oder? So, ich handle falsch und dann gibt es Konsequenzen. Das hat nichts mit dem liebenden Jesus zu tun. Doch, genau darin drückt er seine Liebe aus. Dass er sagt, jeder Mensch hat eine Wahlmöglichkeit. Und diese Wahlmöglichkeit liegt nicht in Händen von anderen, sondern bei jedem Einzelnen. Und das ist das, wie er eben auch, und darin ist ja auch verborgen, diese Gerechtigkeit, die Würde, die wir dem Menschen zusprechen. Jeder hat die Möglichkeit zu handeln. Wenn wir ich habe ja gesagt, wenn wir zurückschauen im Alten Testament, da gibt es ja auch Geschichten. Nebukadnezar war so ein Weltherrscher in der damaligen Zeit. Und da lesen wir eben, wie das bei Israel war, also bei dem Volk Gottes. Das war so eine ständige, man wird vielleicht heute sagen, On-Off-Beziehung. Ja? Und wenn man das liest, liest sich das, okay, wie ein historischer Roman. So, ja? Also ich handle so, wie Gott mir gesagt hat und dann, ja, passt es. Und auf der anderen Seite, wenn das nicht so ist, dann gibt es halt Konsequenzen. Aber Paulus macht da eine Klammer drumherum. Römer in 2. Könige 24, 25 lesen wir über die Geschichte von diesem Nebukadnezar. Und da lesen wir davon, dass er zweimal nach Jerusalem kommt. Das erste Mal geht es noch ein bisschen, würden wir heute sagen, okay, ja, da wurden viele dann in die Verbannung geführt und ins Exil, mussten ins Exil, aber das ja, war noch erträglich. Ein paar tausend Leute, die weg mussten. Da könnte man ja sagen, oh, da kann man doch draus lernen, oder? Wenn sowas passiert. Also und trotzdem mein Haus stehen bleibt, ich trotzdem da weiterleben kann. Nein. Das Volk Israel, das war echt cool. Die haben dann natürlich so weitergemacht wie vorher und er kam wieder und alles wurde abgefackelt. Mehr oder weniger dem Erdboden gleich gemacht. Und deswegen ist es einfach auch so wichtig, dass wir die Geschichten im Alten Testament uns eben auch anschauen. Weil da sehen wir dieses Handeln Gottes. Und dann verstehen wir auch die Klammer, die Paulus macht. Im Neuen Testament, in der Zeit, für die Zeit, in der wir leben, ist das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht aufgehoben. Es ist anders, aber es ist nicht aufgehoben. Und wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Galater 6, Vers 7 sagt uns ja, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das Buch 2. Könige endet aber mit einem Hoffnungsschimmer. Man muss es wirklich sehr detailliert lesen, weil sonst fliegt man schnell drüber. Da passiert im Exil Folgendes, dass der König, der ins Exil geführt wurde, im 37. Jahr, wo er König war und im Exil war, wird er aus dem Gefängnis geholt, wird freigelassen von dem neuen König und hat seine Rentenversicherung sicher. Weil da steht dann, dass er ab diesem Moment am Tisch des Königs essen kann, versorgt ist, neue Kleider hat und so weiter. Also auch hier sehen wir diesen Hoffnungsschimmer. Und Psalm 84, Vers 12, da können wir lesen, er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Amen. Auch da haben wir schon die Zusage. Gott steht zu seinem Wort. Er sagt, ich mag so gern euer Versorger sein. Kommt doch zu mir. Entdeckt meine Perspektive über die Situation, in der er drin steckt. Die Plage, die er erlebt. Plagen, das ist so das, was wir, ich habe es gerade schon so kurz angedeutet, Plage im Alten Testament, wo wir das lesen, da steckt drin, dass eine Veränderung, ich sage es mal, provoziert werden soll. Und die Frage ist, wenn wir auf den Knien vor Gott sind und jetzt eben auch diese Pandemie für uns reflektieren, Gott suchen, was möchte er dir, was möchte er mir sagen? Was möchte er dadurch verändern? Da werden große Themen angestoßen worden, aber es geht ja auch hier um dich und mich. Lass uns diese Perspektive finden. Wir können uns entscheiden, Hoffnung zu verbreiten. Amen. Weil es ist so leicht heute, in diese Spirale reinzukommen, was man alles kritisieren kann. Aber lass uns nicht vergessen, Psalm 107, da finden wir mehrmals folgende Aussage. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn und er rettete sie aus ihrer Not. Wow! Lass uns das aufnehmen. Da, wo wir Not empfinden, wo wir die Umstände als Not empfinden, da lass uns das aufgreifen, im Haus des Herrn zu sein, uns dorthin zu begeben und dann eben auch zu ihnen zu schreien und zu sagen, wir brauchen deine Hilfe. Wir schaffen es nicht. Wir haben in unserer Kraft, wir tun, was wir können, aber wir schaffen es nicht. Wir brauchen dich. Hilf uns. Und er sagt, er rettete sie aus ihrer Not. Er rettet uns heute. Die Zusagen haben wir eben auch im Neuen Testament. Er rettet uns. Ich möchte schließen mit dem Text aus Jesaja 59, 1 und 2. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen. Und dazu noch taub, dass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch auch nicht. Hier steckt die Hoffnung und auf der anderen Seite eben auch die Verantwortung drin. Da, wo du und ich Verantwortung tragen und da, wo wir eben auch diese Tür öffnen können für Menschen, die Gott bisher noch überhaupt nicht kennen. Weil das schreibt hier genau schon Jesaja. Da gibt es etwas, was dich von diesem Gott, von deinem Schöpfer trennt. Aber das kannst du verändern. Und das dürfen wir verändern vor dem Kreuz. Und eben mit der Zusage dürfen wir zu diesem Kreuz kommen, dass Gott uns zusagt, er möchte jedem Menschen nichts Gutes vorenthalten. Am Anfang, wie in der Geschichte von dem Kunstkritiker, wie sie uns gezeigt hat, möge Gott uns helfen, hier unsere Perspektive zu finden, die richtige Perspektive zu finden. Und ich möchte abschließen mit dem Gebet. Herr, ich danke dir. Allmächtiger Schöpfer, es ist so genial, dass du uns deine Perspektive zeigen möchtest. Und dass da, wo wir die Perspektive einnehmen, die du dir wünschst, dass wir das sehen dürfen, was dein Plan ist für unser persönliches Leben, dass wir da Lösungen sehen dürfen und erkennen dürfen für uns, für unser Umfeld. Dass wir aber eben auch, wenn wir für unser Land beten, wenn wir für unsere Schüler beten, für unsere Auszubildenden, für all die, die in Verantwortung stehen, für sie, Lehrer, Arbeitgeber, dass wir da Hoffnung haben dürfen, dass du eine gute Perspektive hast und dass du Situationen, die wir nicht als gut stehen lassen können, dass du sie veränderst. Wir möchten da eben auch auf die Knie gehen. Wir möchten nicht stolz wie ein Kunstkritiker vor den Situationen stehen und sagen, irgendwas stimmt nicht, aber ja, es ist, wie es ist. Wir haben Grund zu kritisieren. Sondern wir möchten uns von dir in die Haltung bewegen lassen, die die Perspektive verändert und die dein Bild in Existenz bringt. Für uns persönlich. Und so segne ich einfach jeden Einzelnen von uns, ob hier oder auch am Stream, mit deinen Gedanken, die du uns mitgegeben hast, dass du uns zusprichst, sei gesegnet, dass Gott dir zuspricht, dass er bei dir ist, dass er dich hält, dass er dich trägt, dass er deine Situation kennt und dass er sie verändert, wenn du zu ihm schreist. Hab keine Hemmungen, egal wo du heute empfindest, wo du stehst in deiner Beziehung zu deinem Schöpfer, zu diesem Gott, in dessen Haus du vielleicht, keine Ahnung wann zuletzt warst, dass du kommen darfst und dass er dir zuspricht, er ist da und er hört dich und er verändert deine Situation. Herr, danke, dass wir in dieser Hoffnung eben auch in die kommende Woche gehen dürfen. Amen.